Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Leider bringt das Militär noch mit sich. Man denkt immer noch, man ist in Kabul.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Seit 10 Jahren immer noch im Einsatz. Ich habe diesen Einsatz nicht abgeschlossen. Jeden anderen Einsatz habe ich zu 100% erfüllt. Mit Lob und Anerkennung.
Treu zu dienen.
Diesen Einsatz wiederum nicht.
Und das Recht.
Also bin ich noch da geblieben.
Und die Freiheit des deutschen Volkes.
Und die Freiheit des deutschen Volkes.
Ja, also ein Teil ist immer noch in Afghanistan.
Tapfer zu verteidigen.
Martin Jäger heißt dieser Mann. Sein Einsatz in Afghanistan lässt ihn nicht mehr los. Er war bei dem ersten Selbstmordanschlag auf die Bundeswehr dabei. Im Jahr 2003 war das. 4 Soldaten starben damals. Soldaten, die gerade ihren Einsatz beendet hatten, auf dem Weg zum Flughafen waren. Unsere Krieger, der unbekannte Soldat, ist das Thema unserer Sendung heute. Und die Geschichte von Martin Jäger ist eine, die wir gleich hören. Im Studio Lena Lotte Stark, Redakteurin der Sendung. Sag mal, Lena, hast du Soldaten in deinem Bekanntenkreis?
Nee. Ich überlege jetzt gerade, es gibt tatsächlich den Vater eines Freundes, aber das ist irgendwie eine andere Generation.
Ja.
Also die, aber ich, nee. Nee.
Das ist in auch bei unserer Redaktion, ne? Wir haben jetzt irgendwie 2 auftreiben können von, weiß nicht, wie viele arbeiten hier? 80?
Ja,
100,
ungefähr.
Die Wehrdienst geleistet haben. Das ist wenig, ne?
Das ist sehr wenig. Also man kennt, die Großeltern waren vielleicht noch irgendwie beteiligt, aber so sonst, meine Brüder haben verweigert. Ja. Ich musste nicht.
Der unbekannte Soldat eben. 4 Geschichten gibt es heute über und mit Soldaten. 4 Geschichten in dieser 100 Geschichten, von denen ich, das muss ich sagen, viel gelernt habe jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung. Du auch, oder?
Ich habe sehr viel gelernt und auch die Sicht hat sich ein bisschen verändert tatsächlich.
Das in der 100. Der Kriegsdienstverweigerer am Mikrofon, Paulus Müller. Guten Abend.
Die Radio Wissen.
Alte Männer, junge Männer, einige in Rollstühlen oder auf Krücken. Bei vielen sieht man Prothesen. Am Veterans Day ziehen in den USA die Veteranen der Kriege durch kleine, durch große Städte. Der Präsident legt einen Kranz ans Grab des unbekannten Soldaten. Ein Tag, an dem man an die erinnert, die für das Land ihr Leben gelassen haben und an denen ein Land denen dankt, die ihr Leben riskiert haben, eben den Veteranen. Der 11. November, Tag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg, ist der Tag des Veteranen. Nicht nur in den USA, auch in Großbritannien, Frankreich, Belgien wird der Tag gefeiert. Und zwar nicht nur von einigen Angehörigen der Soldaten, nee, die ganze Bevölkerung denkt an diesen Tag, an ihre Soldaten. So etwas gibt es bei uns nicht. Und klar, unsere Geschichte lädt auch nicht dazu ein, deutsche Soldaten zu ehren. Jedenfalls nicht die des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Nur schicken wir aber seit Ende der 90er Jahre wieder Soldaten in den Krieg. Ja, wir. Mit Mehrheiten im von uns gewählten Parlament. Soldaten, die ihr Leben riskieren, die traumatisiert werden. Soldaten, über die wir nicht reden. Und wenn, dann nur abstrakt. Dörte Fiedler hat einen deutschen Veteranen getroffen, Martin Jäger. Er war in Afghanistan und dieser Einsatz hat sein Leben verändert.
Augen gerade! Aus! Das Gewehr! Über! Gewehr! Ab! Anordnungen der Rekruten! Vortritt!
Ich kenne kaum Soldaten in meiner Generation.
Gelöbnisaufstellung zum feierlichen Gelöbnis. Stich!
Oder jemanden, der gedient hat.
Das Gewehr. Üh! Achtung! Reset hier das. Wer?
Als ich in meinem Umfeld rumfrage, wer Freunde oder Bekannte hat, die noch zum Bund gegangen sind.
Zur Truppenfahne. Augen. Rechts.
Und sich nicht für den Zivildienst entschieden haben,
Soldatinnen und Soldaten,
stoße ich auf allgemeines Schulterzucken und Kopfschütteln.
Sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe.
Ich gelobe.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Treu zu dienen.
Treu zu dienen.
Und das Recht.
Und das Recht.
Und die Freiheit des deutschen Volkes.
Und die Freiheit des deutschen Volkes.
Tapfer zu verteidigen.
Tapfer zu verteidigen.
Augen gerade.
Leib und Seele Soldat gewesen. Man sagt es ja so, der Soldat Jäger ist mit Leib und Seele Soldat.
Das ist Martin Jäger. Er war sehr lange Soldat. Fast 20 Jahre hat er bei der Bundeswehr gedient. Mit Unterbrechungen, in denen er als Reservist parat stand.
Das ist natürlich auch für den Soldat selber so ein schmerzhafter Prozess. Man hat ja den Eid auf die Fahne gegeben, also auf die Bundesrepublik Deutschland, und wird letztendlich aber so schlecht behandelt von denen. Ganz, ganz miserabel.
Er ist eigentlich der erste Soldat, mit dem ich mich länger unterhalten habe. Das erste Mal 2012 im März. Da saßen wir im Auto für ein sehr kurzfristiges Interview. In seine Wohnung wollte Jäger damals lieber niemanden Fremdes lassen. Jäger rauchte und erzählte von seinem Afghanistan-Einsatz. Fragmentarisch, ohne klare Chronologie. Ich habe zugehört und nicht so viel gesagt damals.
Gelegenheitsaufstellung! Hört euch!
Nach 3 Stunden Gespräch fuhr ich mit der S-Bahn zurück nach Hause, mit ziemlich brummendem Schädel und einem sehr unüberschaubaren Fragenknäuel im Kopf. Martin Jäger ist nicht nur der erste Soldat, den ich erlebt habe, er ist auch der erste Veteran, den ich getroffen habe. Mit dem Begriff Veteran konnte ich noch weniger anfangen als mit dem Begriff Soldat. Mein erstes Bild dazu war der verwundete Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. Ähnlich wie auf einem expressionistischen Gemälde. Ein Mann mit gräulicher Gesichtsfarbe, unklaren Alters, abgehärmt, eingefallen, sein Holzbein nachziehend, ein einsamer Invalide. Ein augenfälliger Kriegsverlierer. Das Gespräch vor 2 Jahren hat mich nie so ganz losgelassen. Ich frage mich immer noch, was es heißt, heute Soldat zu sein. Was bedeuten die neuen Kriege für die Menschen, die sie ausfechten? Und wie sieht sie aus, die deutsche Soldatenbiografie im 21. Jahrhundert? Als ich Martin Jäger dieses Frühjahr wieder treffen will, ist das Erste, was er mir noch am Telefon erzählt, dass er jetzt endlich raus sei aus dem Verein der Bundeswehr.
Also ich kann mich halt nur erinnern, dass wir damals, haben wir das ganze Interview ja im Auto gemacht.
Ja, das ist ja jetzt, brauchen wir ja nicht mehr im Auto machen.
Damals, vor 2 Jahren, war er gerade in die Invalidensiedlung gezogen. Eine Siedlung am Rande der Stadt, Klinkerbauten im Stil der 30er Jahre, im Oval angeordnet wie in einer Kaserne. Unter preußischem Regime, eigens für ausgediente, kriegsinvalide Soldaten konzipiert, und ursprünglich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in militärischer Tradition einem Kommandanten unterstellt.
Da war ja nichts in der Wohnung, da war ja nur eine Kiste und Papiere, mehr war ja nicht. Hm. Und das ist dann schon unangenehm, wa? Nicht meine Küche, gar nichts davon gehabt.
Das ist jetzt schon anders.
Das ist jetzt vieles anders geworden, ja. Ja, wir gucken mal, wir können ja mal in die Siedlung reinfahren.
Jäger hat hier nochmal neu angefangen. Die Siedlung war ein Zufluchtsort für ihn. Sie bot vieles, was er dringend benötigte. Vor allem Ruhe und Übersichtlichkeit. Und 2012 auch noch die helfende Nähe eines Kameraden.
Und da kann ich mich dran erinnern, die erste Nacht auf einem kalten Küchenfußboden schlafen, ohne Bett. Die Heizung war gerade so warm, so lauwarm. Nichts gehabt, wirklich nur in die Tasche mit Socken, Schlüppern, T-Shirts. Und völlig bei Null angefangen, nicht mal eine Küche. Ich hatte dann eine Herdplatte bekommen von dem Christian, wo man eben das Essen warm machen konnte, aber ich war dann sowieso gewohnt. Und hier Dose Ravioli kalt, wa? Oder Erbsensuppe, einfach mit einem Löffel. Das hat mir nichts ausgemacht.
Mittlerweile ist er der einzige Veteran, der hier wohnt. Von seinem Balkon aus kann man die Spechte klopfen hören. Die Wege sind sauber, der Rasen zwischen den Häusern gemäht. Die Bäume rauschen leise im Wind und entfernt ist ab und zu die S-Bahn zu hören. Einziger Hinweis auf die nahegelegene Großstadt im Rücken. Wir laufen durch die Siedlung. Er, rauchend, Jeans und Kapuzenpulli, kurze Haare, gepflegter 3-Tage-Bart. Ein normaler Spaziergänger eben. Was er erlebt hat, sieht man ihm nicht an. Hätte man ihn vor dem Sommer 2003 kennengelernt, würde man vielleicht einen Unterschied bemerken. Im Leben der meisten Menschen gibt es Momente, wo sich etwas von großer Bedeutung ereignet. Erlebnisse, die mit dem Datum des Tages für immer verschmelzen. Im besten Fall sind es schöne Ereignisse. In Jägers Fall ist es seine 2. Geburtsstunde. Das Überleben eines Selbstmordattentates.
Die drei deutschen Soldaten, die heute früh in Kabul getötet wurden, sind durch einen Bombenanschlag ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam. Der genaue Ablauf des Attentats in der afghanischen Hauptstadt ist nach seinen Angaben aber noch nicht vollständig geklärt.
Tatsächlich waren es dann 4 Tote und 29 zum Teil sehr schwer verletzte Soldaten. 2002 hatte ihn die Bundeswehr für den Einsatz angefragt. Da arbeitete er als Busfahrer bei den Kieler Verkehrsbetrieben. Er hatte mit seiner damaligen Frau ein Haus gekauft, zahlte den Kredit ab, spielte mit seinem Sohn, lud Freunde zu Grillabenden ein, ging zur Arbeit. Ein gutes Leben. Er war schon öfter für die Truppe als Fahrer angefragt worden. Die erneute Anfrage kam gelegen. Das zusätzliche Geld konnte die Familie gut gebrauchen.
Die Bundeswehr fragte mich dann, ob ich nicht Interesse hätte, die suchen für Kabul einen Busfahrer, der Stadtrundfahrten macht, der die Stabsoffiziere aus dem BMVG die Gegend zeigt und den ganzen Kontingenzwechsel von den ganzen Bündnispartnern abwickelt. Das habe ich ja gemacht, 6 Monate lang, bis es dann geknallt hat.
Bis Jäger zum Überlebenden des ersten großen Anschlages auf die Bundeswehr wird, hat er bereits eine längere Militärkarriere hinter sich, inklusive Auslandseinsatz. 1995 tritt er seinen Wehrdienst an. Er fühlt sich wohl in der Truppe, kann sich gut integrieren, wird gefördert.
Dass ich mich dafür entschieden habe, ist einfach, dass ich gesehen habe, dass in mir eigentlich noch viel mehr Potenzial steckt. Das fängt ja an mit Führen. Ja? Sie sind jetzt, kriegen 5 Leute und sollen die führen. Und da habe ich so ganz kleine Lichtblitze gesehen und habe gesagt, ey, das kann nicht gut. Und dann kommt irgendwann der Vorgesetzte und sagt, willst du nicht Zeitsoldat werden? Du hast ja echte Zeug dazu. Komm mal hier in die Truppe. Du gehörst hierhin und nicht nach draußen.
Im Anschluss an die 11 Monate legt er sein Gelöbnis als Zeitsoldat ab. Dann, 1999 und 2001, geht er für die Bundeswehr in den Kosovo.
Wir haben ja dafür Recht und Ordnung gesorgt. Wir haben ja viel dafür tun können, dass es dann nicht zu weiteren Übergriffen kommt. Wenn Sie alle Soldaten fragen, die 1999 im Kosovo sagen, dann sagen die, wow, das war das Beste, was wir bis jetzt hatten. Alle, die ich kenne, sagen das. Es gibt keinen, der negativ irgendwas sagt gegen diesen Einsatz.
Als ich nachfrage, was das denn heißt, das Beste, erzählt er von Rückhalt in der Politik und dass er mit seiner Arbeit etwas bewirken konnte.
Das war eine ganz tolle Aufgabe, die hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Dann kommt Afghanistan. Und trotz seiner Erfahrung und einer 2-wöchigen Vorausbildung trifft es ihn unvorbereitet.
Man bekommt ja erstmal diesen Kulturschock. Ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist 1800 Meter hoch, die Luft ist doch ein bisschen dünner. Die Hitze ist eine andere. Sie sehen Kinder barfuß rumrennen im Schnee. Und das ist schon alles ganz anders. Es riecht anders, es schmeckt anders. Ja. Sie haben viel Durchfall. Ja, und dann haben sie eben diese Masse an Leuten. Ja, das ist eine völlig neue Erfahrung. Ja, die rennen ja anders rum. Die sind halb zivil, halb militärisch gekleidet, paramilitärisch. Und da müssen sie erstmal erkennen, ist das ein Taliban oder nicht? Das weiß man ja gar nicht. Das muss man erstmal lernen.
Über 10.000 Kilometer hat Jäger in seinen 6 Monaten in Afghanistan zurückgelegt. Hunderte Militärs hat er von A nach B gefahren. Unfallfrei, unter schwierigsten Bedingungen und Straßenverhältnissen, wie er immer wieder stolz betont.
Die Belastung fing eigentlich erst dann in diesem Einsatz mit an, wenn man merkt, dass man beschossen wird mit Raketen, diese Katyusha-Raketen, ja? Gezielte Angriffe auf dieses Camp. Und dann denkt man schon so nach und sagt so, fuck, jetzt kann es eng werden. Und das ist eben dieses Gefühl, was sie dann ständig haben. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wann kommt der nächste Raketenangriff? Wann ist die nächste Schießerei? Wo ist die nächste Sprengfalle?
Jäger ist Teil der ISAF, der Internationalen Sicherungsunterstützungstruppe. Das UN-Mandat für die ISAF in Afghanistan lautet grob gesagt Stabilisierung und Wiederaufbau. 2003 redet noch niemand offiziell von kriegsähnlichen Zuständen und Kampfhandlungen der Bundeswehr sind nicht absehbar. Vor dem Juni 2003 hat er bereits 4 Raketenangriffe hinter sich. Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen, Raketenangriff. Totaler Kontrollverlust. Man weiß nicht, wer einen von wo beschießt und man kann nichts dagegen tun. Ich stelle mir vor, dass man sich sehr persönlich angegriffen fühlt, als Mensch, nicht als Soldat einer feindlichen Truppe. Ich weiß nicht, ob es dann hilft, sich klarzumachen, dass der Angriff der ISAF und nicht einem selbst gilt. Ich möchte wissen, wie so ein Angriff klingt und suche auf YouTube und LiveLeak nach Videos zu Raketenangriffen und Kampfhandlungen in Afghanistan.
All right, ready? All right.
Es gibt massenweise, also wirklich hunderte verwackelte Amateurfilme aus Afghanistan. Meistens von den Soldaten selbst eingestellt. Von beiden Seiten.
Oh shit, that's a little bit closer.
Eigentlich kann keiner mit Internetanschluss über diesen Krieg sagen, er sei nicht genügend informiert.
Oh god damn.
Man findet alles. Helmkameras der amerikanischen Soldaten nehmen den Zuschauer direkt ins Geschehen mit hinein. Und obwohl ich beim Anschauen an meinem sicheren Schreibtisch in Berlin sitze, beginne ich total zu schwitzen.
Afghanistan hat dann ja diese andere Qualität, ja, diese, weil sie ständig in Angst leben, unter Lebensgefahr. Sie essen unter Lebensgefahr, sie gehen auf Toilette unter Lebensgefahr, weil sie ja nie wissen, wo ist der nächste Attentäter.
Der 7.6.2003 beginnt im Camp Warehouse für viele Soldaten vermutlich als relativ normaler Tag. Ein Samstagmorgen wie viele andere davor. Etwa 30 der dort stationierten Soldaten haben ihren Einsatz beendet und sollen sich auf den Weg zum Flughafen machen. Nach Hause, nach Deutschland. Nur ca. 12 Kilometer ist der Kabul International Airport entfernt. Keine besonders lange Strecke. Sie führt größtenteils über die Route Jalalabad. Jäger entscheidet, dass sie zwei Busse benötigen. Einen für die Heimkehrer und einen für ihr Gepäck. Er fährt den Gepäckbus. Der Konvoi besteht aus eben diesen beiden Bussen, einem Begleitfahrzeug und einem holländischen LKW für Neuankömmlinge. Nach 3 Kilometern taucht ein Taxi auf. Hartnäckig versucht es zu überholen. Auf der Höhe des mit den Heimfliegern besetzten Busses geht die Sprengstoffladung im Taxi hoch.
Ich habe bloß gemerkt, wie der Hintern von dem Bus hoch ist und dann stand ich mit einmal. Also da fehlen so ein paar Erinnerungen, da habe ich immer noch Erinnerungslücken. Geht nicht mehr alle zusammen.
Ungefähr 140 Kilogramm Sprengstoff explodieren. Martin Jäger ist gute 9 Meter entfernt vom Explosionsradius. 9 Meter, die ihm das Leben retten.
Bin denn so einigermaßen zu mir gekommen, hatte ein tierisches Pfeifen auf beiden Ohren eigentlich und musste erst mal gucken. Jetzt dürfen Sie nicht vergessen, da ist ja eine riesengroße Staubwolke, die da nach dieser Explosion ist. Sie sehen erstmal gar nichts, aber Sie hören es und ich habe es ja auch damals gehört. Ja, ich habe bloß noch diese Schreie, die hat man auch 10 Jahre später noch im Kopf, wie Soldaten, wie Kameraden um ihr Leben kämpfen. Wie die wirklich um ihr Leben kämpfen. Die haben geschrien wie kleine Kinder aus dem Kindergarten. Ist unvorstellbar. Und es sind ja Männer.
Eine gute halbe Stunde bleiben die Überlebenden auf der Straße allein. Die Kommandantur hat das Feldlager gesperrt. Niemand darf aus dem Camp raus. Normaler Vorgang, sagt Jäger. Man muss sich ja erstmal einen Überblick verschaffen und darf nicht noch mehr Menschenleben riskieren. Trotzdem fühlt er sich alleingelassen.
Ja, dann bin ich zum Bus hin. Hab gesehen, da läuft der Diesel aus und das brannte und qualmte alles. Und dann habe ich erstmal dieses Dilemma eigentlich gesehen, da hingen Arme raus aus dem Bus, da spritzte Blut überall und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Das sind ja auch die eigenen Leute gewesen, ja, die man da sieht. Ja? Wenn sie dann immer wieder dieses sehen, dieses Wüstentarn, was rot getränkt ist mit Blut, das will man nicht zweimal sehen. Aber das hat man ständig vor den Augen.
Mit einigen anderen, die nicht zu geschockt oder verletzt sind, leistet Jäger erste Hilfe, so gut es eben geht. Zu Beginn haben sie kein Material, kein Verbandszeug, keine Handschuhe, keinen Überblick. Er funktioniert in dieser Situation, intuitiv, wie er sagt. Alles, was er als Soldat für solche Situationen einmal gelernt hat, kann er abspulen. Es war ja noch alles gut, sagt er. Ich habe ja gesehen, ich habe überlebt.
Das gab dann 2 Tage danach das erste Gespräch mit einem Truppenpsychologen, einem Zivilisten, der aber mit Dienstgrad dort vor Ort ist dann. Und der fragte mich dann eben komische Sachen. Ich sage, ich habe nichts mehr, jetzt gut. Soll ich jetzt hier sprechen oder was? Brauche keinen Psychologen. Alles noch nicht gesehen.
Ein paar Tage später wird Martin Jäger nach Hause geschickt. Und ein bisschen wie als Auftakt zu dem, was er in den darauffolgenden Jahren erleben wird, vergisst ihn die Bundeswehr vom Flughafen Köln-Wahn abzuholen. Stunden sitzt er dort. Sie haben damals einfach verpasst, einen Fahrer von der Kaserne loszuschicken. Kommt öfter vor, sagt Jäger.
Der Anschlag war schlimm, der 7.6.2003, der war wirklich schlimm. Alles, was danach gekommen ist, war viel, viel schlimmer. Ist ja ein Extremerlebnis, dieser 7.6. Die noch extreme Erfahrung ist die, wie die Bundeswehr sich danach verhalten hat nach dem Anschlag. Man kann es nicht wegsagen, es war das erste Mal, dass gegen die Bundeswehr ein Anschlag verübt wurde. Und natürlich ist es auch für die Leute, die da oben sitzen, in der Teppichetage, hier im BMVG oder auch da drunter, die wissen ja nicht, was sie machen sollen, die waren völlig hilflos. Und die bleibt dann an einem hängen. Und ich habe diesen Rucksack jetzt über 10 Jahre auf jetzt, seit dem Anschlag. Über 10 Jahre.
In Kiel angekommen, versucht er, sein altes Leben wieder aufzunehmen, weiterzumachen, durchzuziehen.
Ja, ich bin zu Hause angekommen und die ersten 4 bis 6 Wochen war eigentlich alles schön. Bis ich dann merkte, irgendwas stimmt einfach nicht. Die fing erstmal an mit dem normalen Arbeitgeber. Die Stadt Kiel sagte gleich, sie arbeiten hier nicht mehr. Nicht mit der Erkrankung. Und dann sagte ich immer so, ich hab nichts, ich bin gesund. Ja, nee.
Die Spirale beginnt. Der Personenführerschein wird ihm entzogen. Den Job als Busfahrer ist er los. Die Amtsärztin, die darüber entscheiden muss, ist weitsichtiger, was die Folgen des Anschlages betrifft, als er selbst. Nach einigem Hin und Her übernimmt ihn Anfang 2004 die Bundeswehr wieder. Er wird erneut Zeitsoldat, arbeitet als Sicherungsunteroffizier bei der Marine. Seine Frau ist schwanger mit ihrem 2. gemeinsamen Kind. Er hat überlebt und vorerst ist auch der Familienunterhalt gesichert. Den Begriff PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, hört er immer wieder mal. Angesprochen fühlt er sich nicht wirklich. Er stürzt sich in den Dienst. Gesellige Grillabende und Ausflüge mit Sohn und Frau gehören der Vergangenheit an.
Zu dem Zeitpunkt habe ich im Keller gelebt, weil ich diese Familiäre nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte die Haut nicht mehr ertragen, ich konnte nicht mehr riechen, konnte kein Fleisch mehr essen und habe nur noch getrunken. Und bin morgens zum Dienst und abends wieder zurück.
Ende 2004 reicht seine Frau die Scheidung ein und zieht mit dem Sohn und der neugeborenen Tochter aus dem gemeinsamen Haus aus.
Die hat sich eine Wohnung genommen und hat mich dann da stehen und sitzen lassen. Und ich wusste überhaupt nicht, warum. War alles kaputt, tot, wie man sagt. Also ich habe diese Gefühlswelt nicht mehr verstanden. Die Gefühlswelt bei mir ist komplett zerstört gewesen in dem Moment. Man hat zwar mal gesagt, ja, du hast eine Meise, du hast ein PTBS. Hab ich gesagt, habe ich nicht, ich bin normal, das ist alles gut. Kann arbeiten, kann trinken, kann Auto fahren, kann marschieren, kann schießen, kann alles.
Zu akzeptieren, dass er nicht mehr alles kann, war ein langer Prozess. Das, was er erlebt hatte, gehörte für ihn eben dennoch zum Soldatensein dazu. Und Soldat war er ja, mit Leib und Seele. Also musste er doch auch damit fertig werden. Er kämpfte gegen die Folgen seines Traumas, um sein Selbstbild als Soldat und gegen die Bundeswehrbürokratie. Alle Soldaten, denen im Dienst etwas passiert, müssen einen Wehrdienstbeschädigungsantrag, kurz WDB, stellen. Wird ein sogenannter qualifizierter Dienstunfall bestätigt, bekommt der Soldat, vor allem nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, Versorgungsleistungen. Martin Jäger denkt, sein Fall ist zweifelsfrei und eindeutig. Aber es dauert ganze 10 Jahre, bis sein WDB-Verfahren endgültig abgeschlossen und bestätigt ist. Den Weg durch diesen Bürokratiedschungel und das Scheitern des sozialen Systems Bundeswehr empfindet er beinahe genauso schlimm wie den Zerfall seiner Familie. Über Jahre ertrinkt er quasi in Gutachten und Gegengutachten. Immer wieder wird ihm bescheinigt, sein Trauma stehe gar nicht in Verbindung mit seinem Afghanistan-Einsatz, sondern läge in der Kindheit. Und dafür sei die Bundeswehr nicht verantwortlich. Dabei gibt es bereits 2005 eine klare Diagnose auf PTBS.
Ich habe das über Jahre hinweg, diese Erfahrung gemacht, und irgendwann können sie das nicht mehr ertragen.
Irgendwann kommt der Zusammenbruch.
Ja, ich habe mir probiert, das Leben zu nehmen, nicht nur einmal.
In der Kaserne sagt man ihm schon länger, er soll doch lieber zu Hause bleiben, und schreibt ihn krank. Dennoch bestellt man ihn immer mal zu Arbeitsproben, wo er dann tagelang Akten schreddern muss oder im Blaumann die Kaserne fegen soll.
Und da fragt man sich dann eigentlich, ja, warum machen die denn das jetzt? Ich habe doch nichts verbrochen. Eigentlich bin ich ja bloß das arme kleine Opfer, ja, diese dumme Soldatenlamm, was eigentlich nur krank ist und was Hilfe braucht. Und da ist auch heute noch in der Truppe so, dass es da massiv Schwierigkeiten gibt, mit sowas umzugehen.
2010 zieht Jäger auf die Straße, lebt im Wald oder am Strand. Bloß nichts mehr denken müssen, niemanden treffen. Er trinkt, betäubt sich und hofft, dass der Tag vorbeigeht. Irgendwann vermisst ihn doch mal jemand in der Kaserne. Er wird in die Militärpsychiatrie gebracht. Dort bleibt er ein Dreivierteljahr. Dann holt ihn ein Kamerad nach Berlin, in die Invalidensiedlung. 2013 im Juni bittet er um Entlassung aus der Bundeswehr. Heute ist Martin Jäger 43 und wieder Zivilist. Vieles sei anders geworden jetzt. Entscheidend ist, dass er eine neue Freundin hat, die mit ihm lebt und an seiner Seite steht. Und er hat wieder Kontakt zu seinen Kindern. Durchschlafen kann er immer noch nicht. An S-Bahn oder Bus fahren ist gar nicht zu denken. Und wenn er mal ins Restaurant geht, muss er zwanghaft alle Notausgänge und Deckungsmöglichkeiten checken.
Und das ist leider, bringt das Militär noch mit sich. Man denkt immer noch, man ist in Kabul. Seit 10 Jahren immer noch im Einsatz. Ich habe diesen Einsatz nicht abgeschlossen. Jeden anderen Einsatz habe ich zu 100% erfüllt, mit Lob und Anerkennung. Diesen Einsatz wiederum nicht. Also bin ich noch da geblieben. Ein Teil ist immer noch in Afghanistan und der andere Teil ist hier.
So versucht er als Zivilist, aber doch irgendwie soldatisch weiterzumachen. Durchhalten. Augen geradeaus. Beim Gehen bemerke ich eines seiner Tattoos. Er hat sich das V für Veteran tätowieren lassen. Als ich ihn danach frage, sagt er, er habe das nach amerikanischem Vorbild gemacht. Er sei der Erste, der das hier getan hätte. Und man müsse ja irgendwo rauf stolz sein.
Egal, ob er es will oder nicht, Martin Jäger bleibt mit Leib und vor allem mit Seele Soldat. Dörte Fiedler hat ihn getroffen. Viele deutsche Soldaten beklagen sich über das Desinteresse, mit dem man ihnen begegnet. Andrew Shepard kann sich über mangelndes Interesse aber nicht beklagen. Er war US-Soldat, ist dann desertiert und mittlerweile hat er politisches Asyl in Deutschland beantragt. Nail al-Saidi über den Fall Andrew Shepard.
Es ist ein klarer Februartag 2009, als ich Andrew Shepard in Karlsruhe treffe. Präsident Obama ist erst seit ein paar Wochen im Amt. Neue Hoffnung macht sich breit, dass die US-Einsätze im Irak und in Afghanistan bald enden. Der damals 32-jährige Shepard hat mich zu sich eingeladen. Sein neues Heim, das ist die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Baden-Württemberg. Ein kalter Bau, der mich mehr an einen Knast erinnert. In der zweiten Etage empfängt mich ein freundlicher Afroamerikaner. Groß, gut durchtrainiert, raspelkurze Haare. Wir gehen in sein Zimmer. Karge Einrichtung, Etagenbetten. Auf der oberen Matratze stapeln sich Akten und Flugblätter. Es sieht aus wie daheim bei einem politischen Aktivisten. Nun ja, Andrew Shepards Fall ist tatsächlich von hoher politischer Bedeutung. So etwas gab es noch nie in Deutschland. Ein Ami-Soldat, der hier politisches Asyl beantragt.
Dass ich aus den Vereinigten Staaten bin, macht die ganze Sache komplizierter, weil die beiden Länder historisch zusammenhängen. Das ist das Hauptproblem. Und zweitens, wenn ein Land Asylbewerber aus den USA zulässt, kann es zu politischen Zerwürfnissen kommen. Also, es ist im Moment ein sehr delikates Verfahren.
Andrew Shepard stammt aus Cleveland, Ohio. Er wächst in einfachen Verhältnissen auf. Nach der Highschool studiert er Informatik. Die Ausbildung finanziert er über Nebenjobs. Doch das Geld reicht vorne bis hinten nicht. Kurz vor dem Abschluss ist er pleite.
Ich bin dann bei Billigjobs hängen geblieben, Fastfood-Bude und Taxifahren. Ich habe versucht, über die Runden zu kommen, aber es wurde immer schlimmer. Die Jobs haben nicht genug Geld fürs Wohnen eingebracht. Ich musste dann im Auto leben, zweimal sogar.
Ein Jahr lang lebt Andre auf der Straße. Eines Tages läuft er in der Stadt am Rekrutierungsbüro der Armee vorbei und wird prompt angequatscht. In seiner Verzweiflung lässt er sich ein auf das Gespräch mit dem Soldatenanwerber. Bei Kaffee und Keksen wird dem Glücklosen eine goldene Zukunft versprochen.
Er sagte, ich würde so aussehen wie einer, der gerne Menschen hilft. Ich sagte automatisch, ja, weil ich wirklich gerne Menschen helfe. Dann hat er mit einem Spielchen angefangen und mir erzählt, dass die Armee alles im Krieg gegen den Terror unternimmt. Er redet davon, wie das US-Militär heutzutage die Diktatoren stoppt und wie es Frieden und Reichtum in die Welt bringt. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht interessiert, mich der Armee anzuschließen. Aber als er dann von den Vergünstigungen sprach, hat er mich am Haken gehabt. Geregeltes Einkommen, frei Wohnen, freie medizinische Versorgung und, das Beste, kostenlose Ausbildung.
Free medical care and the big one, which was free schooling. Zunächst zögert Andre Shepard noch. Ganze 8 Jahre will er sich nicht verpflichten lassen. Doch dann erzählt man ihm von einem neuen Programm. Da dauert der Dienst nur 15 Monate. Er nimmt das verlockende Angebot an.
At this time, it was never told to me that they had the what was called the individual ready reserve.
Zu diesem Zeitpunkt wurde mir nicht mitgeteilt, dass es da diese Bereitschaftsreserve gibt. Nach meiner Dienstzeit kann mich das Militär noch bis zu 8 Jahre lang zu jeder Zeit einberufen und mich in den Irak schicken oder nach Afghanistan oder wo immer sie mich haben wollen.
The military can call me back at any time and send me back to Iraq, Afghanistan or wherever they feel like sending me to.
Ohne Ahnung von der Reserveregelung tritt GI Shepard Anfang 2004 seinen Militärdienst an. 10 Monate, nachdem die US-Armee den Irak angegriffen hatten. Zunächst durchläuft der Rekrut ein paar Monate Grundausbildung. Dann wird er zum Mechaniker für den Apache-Hubschrauber ausgebildet.
Das ist eine bösartige Waffe. Aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass der Hubschrauber nur gegen die Feinde von Amerika eingesetzt wird. Ich hatte nicht gewusst, dass er auch gegen Zivilisten benutzt wird oder gegen normale Lastwagen.
Ab Herbst 2004 kümmert sich Andre Shepard nun im Irak um die Apaches. Er wartet die Maschinen, macht sie wieder einsatzbereit zum Kampf. Er sieht, wie ständig die Waffen nachgeladen werden. Aber wo die Bomben einschlagen? Keine Ahnung. Erste Zweifel kommen auf. Die Piloten dürfen nicht über ihre Einsätze sprechen. Also fängt Andre Shepard an, über den Irakkrieg zu recherchieren und liest kritische Artikel. Gerne auch mal aus Europa oder der arabischen Welt. Manchmal hat er auch Kontakt mit Irakern und lernt ihre Sicht kennen.
And it just makes you think, is to wonder, okay.
Es hat mich stutzig gemacht. Ich bin derjenige, der diese Dinger in die Luft bringt, weil ich die Maschinen flugbereit mache. Sie töten Menschen. Nicht nur Feinde, sondern auch unschuldige Menschen. Du weißt nie, welche Menschen in den Gebäuden sind. Es könnte ein alter Mann sein, ein Baby oder eine schwangere Frau. Das ist das große Problem, wenn die Luftwaffe eingesetzt wird. Und die Tatsache, dass die Armee darüber schweigt, für was die Luftwaffe benutzt wird, das spricht schon Bände.
The fact that the military is very silent about what these aircraft are being used for tells a giant story.
Mit gemischten Gefühlen sitze ich am Tisch mit Andre Shepard, einem Soldaten, der sich kritisch reflektiert und desertiert ist. Respekt. Aber dass er im Irak stationiert war, das gefällt mir nicht. Es ist das Heimatland meines Vaters, in das die Amerikaner wieder eingefallen sind. Verdammt nochmal, zum 2. Mal innerhalb von 12 Jahren machen sie es platt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und von Deutschland aus bangen meine Familie und ich um das Leben der Verwandten. Kann ich Andre Shepard dafür verantwortlich machen? Er meint, ja. Und er schämt sich dafür. Besonders wenn er hier im Karlsruher Heim einem irakischen Flüchtling über den Weg läuft.
Ich fühle mich echt schlecht, jedes Mal, wenn ich einen Iraker oder Afghanen sehe. Ich muss mich immer entschuldigen. Sie verstehen zum Glück, dass ich desertiert bin und sie sind froh darüber. Und sie kriegen mit, dass nicht alle Amerikaner so sind wie George Bush.
Auch wenn er sich schuldig fühlt, dem Andre Shepard von heute, kann ich keinen Vorwurf mehr machen. Er distanziert sich von seiner alten Sichtweise, seiner Unwissenheit, seinen Fehlern. Anscheinend hat er daraus gelernt. Ich glaube es ihm. Andre Shepard erzählt weiter von seiner Zeit im Irak, wie er allmählich mitbekommt, dass das Land in einem Sumpf aus Hass und Gewalt versinkt. Kriegsverbrechen in Fallujah, Hunger, tote Zivilisten, Irakis, die sich gegenseitig entführen und erpressen. Und die angeblichen Massenvernichtungswaffen, das Hauptargument, warum die Amerikaner einmarschiert sind, war alles nur ein Bluff.
Ich habe dann nur noch gedacht, für was in aller Welt habe ich mich nur verpflichten lassen? Ich hatte es getan, um Menschen zu helfen. Aber tatsächlich habe ich mich verpflichten lassen, um ein Volk zu unterwerfen und um es zu zerstören. Das ist nicht das, was ich tun wollte. Ich habe dann mit dem Trinken angefangen, weil ich das zu dieser Zeit emotional nicht mehr verkraftet habe.
Die Zweifel an seinem Tun gären in ihm über Monate, auch nachdem er zur Army Base nach Bayern zurückgekehrt ist, 2005. Die Erlebnisse aus dem Irak lassen nicht locker und die US-Armee auch nicht. Nun erfährt Andre Shepard, dass er noch 6,5 Jahre als Reservist zur Verfügung stehen muss, wenn er jetzt die Armee verlässt. Andre Shepard befürchtet so, wieder in den Irak geschickt zu werden, möglicherweise als Kämpfer. Das Militär macht ihm wieder ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Er unterschreibt für weitere 6 Jahre und darf so bei seiner Mechanikertruppe bleiben. Ein neuer Einsatz würde erstmal nicht anstehen, sagen die Vorgesetzten. Hätte er damals nicht einfach gehen können, will ich von ihm wissen? Schon, Aber was hätte er zurück in den USA machen sollen? Seinen Eltern erklären, dass er schon wieder etwas vermasselt hat? Und unehrenhaft wollte er auch nicht entlassen werden. Damit hätte er sich seinen weiteren Lebenslauf versaut. Dazu war er noch nicht bereit.
Ich hatte mich entschieden zu bleiben. Ich dachte mir, ich finde schon einen Weg bis zum Ende meines Vertrags, ohne in den Irak gehen zu müssen. Ich wollte so Geld sparen, um wieder zur Uni zu gehen und so.
Andre Shepard bleibt auf dem Stützpunkt in Deutschland, entfernt sich in Gedanken aber immer weiter von seiner Truppe. Er baut sich außerhalb der Kaserne einen deutschen Freundeskreis auf. 2007 kommt der neue Einsatzbefehl. Im Irak werden alle Apache-Mechaniker gebraucht.
Das war ein echter Schock. Ich musste die härteste Entscheidung meines Lebens treffen. Entweder entscheide ich mich gegen mein Gewissen und gehe zurück in den Irak und richte noch mehr Unheil an, oder ich gehe nicht.
Andre muss tief schlucken, während er sich an diese Zeit erinnert. Im April 2007 verlässt er dann die US-Kaserne in Mittelfranken. Endgültig. Ein Abschied von Armee und auch von seiner Heimat. Für die USA ist er nun ein Deserteur und gehört bestraft. Er findet Unterschlupf bei Freunden. 19 Monate lebt er im Untergrund, versteckt auf dem bayerischen Land.
Als ich dort war, habe ich den Ratschlag von Sherlock Holmes befolgt. Der beste Ort, etwas zu verstecken, ist die Öffentlichkeit. Ich habe also meine kurze Militärfrisur behalten, habe mich in Form gehalten und immer meinen Militärausweis dabei gehabt, damit ich sagen kann, ich wäre gerade auf Urlaub, wenn mich die Polizei kontrolliert. Und die zwei Male, bei denen ich auf die Polizei gestoßen bin, hat es funktioniert. Gott sei Dank haben sie nicht meinen Ausweis überprüft. Dann hätte ich echt Probleme gehabt.
Zweimal Glück gehabt. Ein drittes Mal will er das Schicksal nicht herausfordern. Eine Lösung muss her, wie er legal in Deutschland leben kann. So kommt er mit seinen Freunden auf die Idee mit dem politischen Asyl. Er nimmt Kontakt zu Vereinen und Anwälten auf, die sich für Kriegsdienstverweigerer einsetzen. Ihre Argumentation? In den USA werde Andre Shepard politisch verfolgt, weil seine Gewissensentscheidung nicht geduldet werde, dass er sich nicht länger an einem für ihn völkerrechtswidrigen Krieg beteiligen will. Im Herbst 2008 beantragt er das politische Asyl. Es ist ein Präzedenzfall in Deutschland. Andre Shepard erhofft sich davon auch ein klares Signal für alle anderen US-Soldaten, die den Krieg im Irak oder anderswo nicht länger mit ihrem Gewissen vereinbaren können.
Wir brauchen einen Platz, wo wir leben können. Wir können nicht immer auf der Flucht sein. Das ist nicht nur körperlich hart, sondern auch emotional. Besonders wenn dich dein Heimatland als Verräter anklagt, du aber unschuldig bist. Ich denke, dass ich im Recht bin. Die USA haben den Bogen überspannt und sie müssen verstehen, dass sie jetzt den Kurs ändern müssen. Ich sehe sie auf dem Weg der Zerstörung. Der ist für niemanden gut. Erst recht nicht fürs amerikanische Volk.
2 Jahre später, 2011, lehnt das Bundesamt für Migration seinen Antrag ab. Der Fall wandert weiter zum Verwaltungsgericht München. Doch bevor dort eine Entscheidung getroffen wird, soll der Europäische Gerichtshof in Straßburg eine noch viel grundlegendere Sache klären. Wann könnte ein Soldat politisches Asyl erhalten? Zum Beispiel, wenn er sich weigert, an möglichen Kriegsverbrechen teilzunehmen? Wie könnte der Soldat so etwas beweisen? Zumal Krieg ja auch immer ein Krieg um Informationen ist. Der Fall Shepard ist auch noch problematisch, weil er als Mechaniker nicht direkt an Kampfhandlungen beteiligt war. Wann in Straßburg eine Entscheidung fällt, steht noch nicht fest. Während des jahrelangen Asylmarathons hat Andre Shepard eine Deutsche geheiratet. Sollten die Gerichte gegen ihn entscheiden, könnte er so auch ohne Asyl in Deutschland bleiben. Durch die Ehe hat er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erlangt. Dass seine Ehe zurzeit geschieden wird, ändert daran nichts. Politisches Asyl bräuchte er also eigentlich nicht mehr. Seinem Anwalt und ihm geht es aber weiterhin ums Prinzip. Egal, wie die Gerichte in Zukunft den Fall Shepard beurteilen. Ich habe an diesem klaren Februartag 2009 mein persönliches Urteil schon gefällt. Soldaten sind Menschen, wenn sie sich dazu entscheiden.
G.I. Shepard. Nail al-Saidi war das über einen Deserteur der US Army, der in Deutschland Asyl beantragt hat. Gregor Weber ist Schauspieler. Er hat Stefan Becker gespielt in der Saarland-Serie Familie Heinz Becker und war im Ermittlerteam vom Tatort aus Saarbrücken. Gregor Weber ist Koch, hat mit fast 40 noch eine Ausbildung gemacht, im Jahr 2006 im Sterne-Restaurant von Kolja Kleberg. Gregor Weber ist Reservist der Bundeswehr und war 2013 in Afghanistan. Gregor Weber hat darüber ein Buch geschrieben. Krieg ist nur vorne Scheiße, hinten geht's, heißt es. Gregor Weber war bei mir im D-Radio Wissenstudio.
Schönen guten Tag, Herr Müller.
Wir wollen heute über Ihre Zeit bei der Bundeswehr reden. Und die hat angefangen ganz normal mit dem Wehrdienst. Sie hatten aber damals eigentlich einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung geschrieben. Ende der 80er Jahre wollten Zivi werden. Und dann haben Sie diesen Antrag doch zurückgezogen. Warum?
Also ich war so in meinem Freundeskreis sozialisiert als selbstverständlich als Kriegsdienstverweigerer. Das haben mich alle, meine engeren Freunde haben den Kriegsdienst verweigert.
War ja auch die Hochzeit der Friedensbewegung, ne?
Absolut, ja. Ich war auch mehrfach auf Ostermärschen und sowas. Ich fühle mich dem auch durchaus noch nah. Habe dann aber, als ich zu Hause saß und ihm die Begründung schreiben musste, habe ich gemerkt, ich kriege das nicht hin, weil ich mir selber nicht glaube. Ich finde Pazifismus als Haltung absolut bewundernswert und ich finde das auch nicht naiv, aber ich bin kein Pazifist. Das habe ich beim Schreiben oder bei dem Versuch, diese Verweigerungsbegründung zu schreiben, habe ich das einfach über mich gelernt, dass es Dinge gibt, für die ich durchaus bereit bin, Gewalt anzuwenden.
Nun ist das eine ja eine Sache, dass man für sich selber erkennt, man ist kein Pazifist. Das andere ist aber dann trotzdem zur Bundeswehr zu gehen. Das ist ja ein gewaltiger Schritt. Sie hätten ja auch einfach lügen können, sich selbst und die Bundeswehr belügen können.
Ja, ich will mich jetzt nicht selber heilig sprechen, aber das ist etwas, das ich nicht gut kann. Ich finde auch, dass damals natürlich, also noch vor allem in den Jahren davor, auch noch in den 70er Jahren und noch früher, wurden natürlich auch diese ganzen Verweigerungsprozesse, waren ja auch noch durch diese Anhörungen, die wurden auch in einer Art und Weise geführt, dass den Leuten oft nichts anderes übrig blieb, als sich dadurch zu lügen, weil das auch einfach unmöglich war, wie mit Verweigerern umgegangen wurde. Das ist keine Frage. Aber für mich an dem Punkt, damals im Jahr 1987, habe ich gesehen, ich habe alle Freiheiten und ich bin zu diesem Schluss gekommen, dass ich kein Pazifist bin und das heißt für mich im Umkehrschluss ganz deutlich, ich muss also Wehrdienst leisten.
Was sagt denn die Bundeswehr zu jemandem, der erstmal einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellt und den dann zurückzieht? Wollen die den überhaupt noch?
Das war sehr lustig. Erst wollten die mich und dann habe ich aber bei der sogenannten Eignungs- und Verwendungsprüfung, wo also so psychologische Tests gemacht werden, für was man denn nun besonders tauglich ist, jenseits der körperlichen Voraussetzungen, habe ich dann gesagt, ich möchte gerne zur Marine gehen und musste dann da einen Haufen extra Zettel ausfüllen. Und dann bekam ich einen Anruf von der damals noch existierenden Stammdienststelle der Marine. Da war ein Kapitänleutnant irgendwas dran und der erklärte mir, die Marine würde mich gerne nehmen und zum Funker ausbilden. Aber ich hätte ja mal diesen Antrag gestellt. Und da sage ich, ja, den habe ich ja zurückgezogen. Ja, das findet er auch super. Aber wenn ich mir das jetzt nochmal anders überlege, nach dieser teuren Ausbildung oder mitten auf dem Nordatlantik, das wäre halt schlecht. Was ich denn jetzt machen soll? Und dann meinte er, ich solle bitte im größten Umfang einer Kriegsdienstverweigerung eine Begründung schreiben, warum ich Wehrdienst leisten möchte. Und
ach,
ich vermute bis heute, dass ich der einzige Ex-Wehrdienstleistende der Bundeswehr bin, der jemals eine Begründung schreiben musste, warum er Wehrdienst leisten möchte.
Und die kam gut an.
Offensichtlich, weil ich dann am 1. Januar oder 4. Januar 88 musste ich dann in der Marinefernmeldeschule zur Grundausbildung einrücken.
Nur haben Sie ja gerade schon selber gesagt, Sie sind sozialisiert auch in der Friedensbewegung, haben da auch irgendwie immer noch, können damit auch immer noch was anfangen. Wie fühlt man sich dann als so jemand bei der Bundeswehr, bei der Marine in der Grundausbildung? Kamen Sie damit klar?
Ja. Weil die Grundsatzentscheidung war gefallen. Also für mich war die Entscheidung gefallen, dass ich es moralisch vertreten kann und auch unter Umständen richtig finden würde, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann werde ich daran eben auch ausgebildet. Und dann gehört das eben dazu, dass es da Nickeligkeiten gibt in der Grundausbildung, die einem auf die Nerven gehen. Das ist ja völlig normal. Das hat ja auch erstmal nichts mit Pazifismus oder Nicht-Pazifismus zu tun, sondern das nervt einfach. Also zu erkennen, dass man dann mit damals, ich knapp 19 Jahren, plötzlich da so der alltäglichen Bestimmungsgewalt von Fremden ausgeliefert ist in einem Ausmaß, wie ich das vorher nicht kannte, da musste ich mich dran gewöhnen, wie jeder andere auch.
Und dann haben Sie eben nicht mittendrin aufgehört, so wie die Bundeswehr das mal befürchtet hatte und haben weitergemacht. Bis Afghanistan ist noch eine gewisse Zeit hin. Sie sind später nach Afghanistan gegangen. Davor haben Sie dann eine Schauspielausbildung gemacht, haben sehr präsent bei Familie Heinz Becker gespielt im Tatort. Und 2006 ist dann wieder so ein Bruch in Ihrem Leben. Da machen Sie dann als erfolgreicher Schauspieler eine Ausbildung zum Koch. Wie kam es dazu?
Da könnte man jetzt eigentlich gleich einhaken bei dem Begriff erfolgreich. Wie definiert man denn Erfolg? Ich war als Schauspieler bekannt. So, das liegt aber auch natürlich ein bisschen in der Natur der Sache. Das habe ich also meinen Kindern auch immer so gesagt, man wird nicht prominent als Schauspieler, weil man irgendwelche Verdienste hat, sondern weil das eben ein öffentlicher Beruf ist. Da kann man gar nichts dafür. Das ist quasi eine Begleiterscheinung davon. Aber ich habe in all den Jahren eigentlich nie das Gefühl gehabt, es gibt so eine, einigermaßen eine finanzielle Sicherheit und es gibt vor allem keine Perspektive. Ich weiß nie, ob es weitergeht, ich weiß nie, wie lange es weitergeht. Und ich hatte auch immer wieder durchaus lange Phasen, in denen überhaupt nichts gelaufen ist und ich nichts verdient habe und es für uns wirtschaftlich extrem schwierig war als Familie. Das war so ein Punkt. Und der andere war, dass ich eben auch mit den Inhalten immer unzufriedener war. Mir haben einfach diese Filme keinen Spaß gemacht, die ich gedreht habe. Und die Serien, ich fand die Drehbücher furchtbar, ich fand die Geschichten furchtbar. Also das war, da war eine rundum Unzufriedenheit mit diesem Beruf schon so um 2002, 2000, 2003 herum. Und 2004 habe ich dann, nachdem ich schon anderthalb Jahre als Hilfskoch gejobbt hatte in dem Restaurant von Freunden, einfach die Entscheidung getroffen, ich möchte das auf eine richtige Basis stellen und eine Ausbildung machen. Und habe die dann angefangen und 2006 abgeschlossen.
2009 sind Sie dann wieder zurück zur Bundeswehr als Koch. Warum haben Sie das gemacht?
2009 kam mein allererstes Buch raus, Kochen ist Krieg, wo ich mich eben mit diesen paar kurzen Jahren in der Gastronomie auseinandergesetzt habe oder generell mit dem Thema professionelles Kochen in Deutschland und hatte dadurch einfach meinen Traumberuf entdeckt. Also das, was ich immer machen wollte im Leben, nämlich schreiben. Und dann steckte mir als Projekt in der Nase als nächstes damals eben schon einen Roman zu schreiben, der sich mit dem Thema Auslandseinsätze und ihre Folgen für die Soldaten befasst, weil ich nach meinem Wehrdienst mich immer weiter für dieses Thema interessiert hat. Mich hat diese ganze Entwicklung hat mich enorm beschäftigt. Und um diesen Roman vernünftig recherchieren zu können, habe ich einfach Kontakt mit der Bundeswehr aufgenommen, habe denen gesagt, ich möchte darüber schreiben, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ihr das macht. Das ist so lange her. Ich habe keine Ahnung, wie das heute läuft. Und die haben relativ schnell gesagt, sie können sich einfach wieder reaktivieren lassen. Dabei half diese Berufsausbildung lustigerweise, weil einen Schauspielbeauftragten gibt es nur nicht bei der Bundeswehr oder einen Stabsschauspieler, irgendwie sowas. Aber die braucht tatsächlich als Reservisten Köche und zwar gar nicht mal so wenig, weil Köche relativ häufig im Einsatz sind. Und das war praktisch das Einfallstor, durch das ich überhaupt wieder als Reservist aktiviert werden konnte.
Was hieß denn das, so eine Laufbahn als Reservist, als Koch bei der Bundeswehr? Wie kann man sich das vorstellen?
Na, das diese nennt sich zivilberufliche Ausbildung, gibt es da in der Soldatenlaufbahnverordnung so einen Passus. Da wird man Unteroffizier, und das nennt sich dann Truppführerfeldküche, nennt sich dann der Dienstposten. Und dann wird man eingekleidet und dann steht man da auf dem Hof bei seiner ersten Wehrübung und wird dann in meinem Fall vom Hauptgefreiten zum Stabsunteroffizier befördert und ist dann Bundeswehrkoch. Weil Kochen habe ich ja schon gelernt, das kann ich ja schon, das müssen sie mir nicht mehr beibringen. Und was? Dann habe ich geübt auf diesem Dienstposten.
Ja, was heißt denn das im Umfang? Wie viele Tage waren Sie da? Wie viele Stunden?
Ich habe da erstmal lose angefangen mit 2 Wochen, dann sind sie rund um die Uhr da, dann fahren sie dahin, dann werden sie eingekleidet und dann sind sie 2 Wochen lang rund um die Uhr in der Kaserne. Also, und dann jeden Tag so ganz normale Dienstzeit, 8-9 Stunden. Ich muss jetzt auch zugeben, dass die Feldköche sind ja im normalen Betrieb nicht so gefordert. Deren große Stunde als Militärkoch schlägt erst bei der großen Übung oder im Einsatz, sodass für mich auch Zeit blieb, mich mit der Recherche zu beschäftigen. Also ich durfte eine ganze Menge andere Sachen machen. Ich habe dann mehrere Wehrübungen gemacht im Verlauf eines Jahres. Dann die nächste war dann schon 4 Wochen, dann nochmal eine 4 Wochen. Und da konnte ich dann in ganz viel auch, durfte ich reingucken. Also aus der Grundausbildung, aus der Spezialgrundausbildung in der Fallschirmjägertruppe, aus einsatzorientierten Ausbildungen, um mir da einfach mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das ist.
War das denn von vornherein der Plan, dass Sie auch wirklich dann ins Ausland gehen?
Von vornherein nicht, aber der kam eigentlich relativ schnell, weil ich dann auch über das Schreiben des Romanes wiederum über mich gelernt habe, dass mir die zweite Handerfahrung vielleicht reicht für diesen Roman, aber nicht für mich, um mit dem Thema abzuschließen oder mit dem Thema wirklich zufrieden zu sein und dass ich mehr darüber wissen will, dass ich es einfach sehen möchte.
Nun gab es dann irgendwann die Entscheidung, dass Sie nach Afghanistan können. Wie kam das?
Das kam dadurch, dass ich auch einen Verlag gefunden habe, der sich für so ein Buch interessieren würde, also für das Buch, das eben jetzt erschienen ist. Und dass ich dann mit diesem Verlagsinteresse wiederum zur Bundeswehr ging und sagte, pass auf, ich würde ja ohnehin gerne in den Einsatz gehen und ich möchte auch gerne darüber schreiben, weil ich und die Bundeswehr haben ja immer wieder das Gespräch darüber gehabt, dass die Soldaten sich schwer vermitteln können mit ihren Erlebnissen und ihren Gefühlen in die Zivilgesellschaft hinein und auch das Gefühl haben, dass sie auf zu wenig Interesse stoßen. Und das wäre doch vielleicht eine Gelegenheit. Ich würde gerne gehen und ich würde gerne darüber schreiben, über diese Erfahrung. Natürlich alles ergebnisoffen, weil wir wissen ja nicht, was mir im Einsatz widerfährt und wie der verläuft und wie ich den empfinde. Was haltet ihr davon? Und die Bundeswehr hat dann an manchen Stellen gezögert, aber im Großen und Ganzen dann doch relativ schnell gesagt, das finden wir ein lohnenswertes Projekt und wir können sie im Einsatz im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch gebrauchen. Das war natürlich Voraussetzung, dass man da eine Verwendung findet, in der ich erstens den Einsatz auch relativ umfassend erlebe und beurteilen kann, aber eben auch der Bundeswehr tatsächlich was bringe im Einsatz. Und das war eben diese Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Aber ist doch ganz spannend. Sie sind ausgebildeter Schauspieler, ausgebildeter Koch. Sie sind doch nicht ausgebildeter Journalist oder haben ein ähnliches Studium. Das ging dann einfach so.
Nee, da musste ich eine Reihe von Ausbildungen machen. Jetzt ist es aber so, eine Pressestelle beim Militär, da finden Sie natürlich sowieso keinen ausgebildeten Journalisten, höchstens als Reservisten. Sie kriegen ja eigentlich nicht beigebracht zu schreiben oder zu reportieren, sondern wie sie mit Journalisten arbeiten. Was haben die für Rechte? Was haben sie für Pflichten denen gegenüber? Auskunftspflicht der Bundeswehr als Behörde? Wie läuft das organisatorisch bei der Bundeswehr? Und so weiter und so weiter. Also das sind eigentlich eher solche Arbeitsinhalte. Grundsätzlich ist es so, dass ich halt 20 Jahre Medienerfahrung hatte und eine Menge Erfahrung auch mit Journalisten als Interviewter. Insofern also auch ganz gut zum Beispiel Kameraden vorbereiten konnte auf die Situation Interview, denen ein bisschen vielleicht auch Panik nehmen oder Ängste nehmen, Befürchtungen nehmen, dass ich verstehe, was Journalisten brauchen und wie die arbeiten möchten und die wiederum gut unterstützen kann. Und ich kann ja schreiben, das kann ich ja. Insofern waren da schon mal eine Menge Grundqualifikationen einfach vorhanden. Ich habe dann sowohl militärisch überhaupt erstmal eine Ausbildung machen müssen zum Feldwebel. Jeder Feldwebel in der Bundeswehr muss Gruppenführer sein. Also ich war 6 Wochen an der Infanterieschule in Hammelburg und habe eine Ausbildung gemacht zum Infanteriegruppenführer. Dann hatte ich ein 2-wöchiges Redaktionspraktikum bei einer Zeitung in München. Und dann war ich 3 Wochen auf dem Lehrgang für Informationsfeldwebel Streitkräfte an der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation in Strausberg. Hört sich toll an.
Das hört sich sehr toll an. Das heißt aber auch, dass Sie unglaublich viel gelernt haben in dieser Zeit. Nun gab es dann irgendwann die Entscheidung, das klappt. Sie wissen, Sie fahren nach Afghanistan. Sie wissen, da ist Krieg. Was haben Sie in dem Moment gedacht? Haben Sie dann nicht doch mal innerlich so einen Rückzieher gemacht, mit dem Gedanken gespielt, ei, das lasse ich vielleicht?
Also ich finde, wenn man bei solchen Vorhaben muss man diese Entscheidung im Frühstadium treffen. Und die war für mich gefallen. Also es gab schon einen Moment, den beschreibe ich auch im Buch, als ich wirklich dann mit ISAF-Uniform und den beiden riesigen Rucksäcken dann in der S-Bahn stand und meine Frau auf dem Bahnsteig und ich wusste, jetzt ist es also unumkehrbar, wo ich einen Sekundenbruchteil wirklich dachte, oh Gott, stell dir vor, das ist jetzt das letzte Mal. Willst du das wirklich? Aber die Entscheidung war eigentlich gefallen. Ich habe dann auch nicht mehr gezögert. Nicht wirklich.
Wie haben Sie das mit Ihrer Frau, mit Ihrer Familie ausgemacht?
Meine Frau kennt mich ja nun schon recht lange und die hat das auch ein bisschen kommen sehen, als ich wieder angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also die war nicht sehr überrascht, als ich ihr dann 2 Jahre vorm Einsatz sagte, ich würde das sehr gerne machen. Und die hat das auch verstanden, warum, wieso, weshalb. Und meine Frau hat mal den sehr schönen Satz gesagt, ich bin nicht die Verhinderin meines Mannes. Und eine Ehe ist nicht dazu da, sich gegenseitig Dinge zu verbieten. Und was Ängste angeht, meine Frau ist nicht sehr ängstlich und wir haben uns immer gesagt, wir glauben, dass es gut geht, bis uns das Leben das Gegenteil beweist.
Sie haben gerade den Moment beschrieben mit dem Rucksack auf dem Bahnsteig. Wie ist es dann weitergegangen? Was war Ihr erster Eindruck von diesem Auslandseinsatz?
Oh je, das ist natürlich auch ein bisschen, der fängt ja eigentlich natürlich früher an. Also das fängt schon in den Einsatzvorbereitungen an, ne? Wenn man dann zum ersten Mal mit Leuten zusammentrifft, die auch etwa zur selben Zeit wie man selber in den Einsatz gehen werden. Da beginnt ja schon der Eindruck durch die Erzählungen der Ausbilder, die natürlich alle schon mehrfach im Einsatz waren. Und die meisten von denen haben auch wirklich alles erlebt, was Einsatz bedeuten kann. Also auch die schlimmen und furchtbaren Seiten des Einsatzes erlebt, haben Gefechte erlebt, die haben Kameraden verloren, die haben Verwundung gesehen, die haben Elend gesehen. Da beginnt das eigentlich. Der tatsächliche Moment war dann schon groß, als nach dem Umweg über mit dem Zug nach Köln, mit dem Bundeswehr-Airbus nach Termes und von Usbekistan, dann am nächsten Morgen von Termes aus mit der Transall nach Masai-Sharif, als ich dann die Ladeklappe von der Transall runtergelaufen bin und stand dann in Masai-Sharif auf diesem riesigen Flugfeld und mir wurde dann so mir stand dann eben das vor Augen. Ich habe das Marmalgebirge hinten gesehen und sagte, okay, du bist jetzt da. Du bist jetzt in Afghanistan. Das ist es.
Sie haben gerade beschrieben, Sie hatten in der Vorbereitung auch Kollegen, die eben all das mitbekommen haben, was so ein Auslandseinsatz bedeuten kann. Wie kann man sich denn innerlich konkret auf gefährliche Situationen vorbereiten? Kann man das überhaupt?
Da muss sich jeder so weit bringen, wie er das nun vermag. Also Sie können natürlich als Soldat äußerlich Verfahren lernen. Es gibt einen Drill und es gibt bestimmte Verfahren, die Bundeswehr eben entwickelt hat im Einsatz für konkrete Gefahrensituationen. Was machen wir, wenn wir angesprengt werden? Was machen wir, wenn wir unter Beschuss geraten? Fing das für mich auch an der Infanterieschule mit diesem Lehrgang. Da sind ja auch ganz grundsätzliche Taktiken und Techniken der Infanterie, wie man sich eben in Gefechts- und Gefahrensituationen verhält und wie man kämpft. Natürlich auch. Das ist das Äußerliche und mit diesem Gerüst muss man sich ein bisschen wappnen und sagen, ich habe gut aufgepasst, ich habe gut trainiert, ich hatte gute Ausbilder, ich vertraue darauf, dass ich verstehe, wie das geht und dass ich im Einsatz dann mit Leuten draußen bin, die das noch viel besser können als ich und ich mich einfügen kann in diesen Ablauf und meine Rolle auch dann vernünftig spiele. Und darauf hoffe ich, dass ich die Nerven dazu habe. Und dann muss man sich innerlich, denke ich, einfach an den Punkt bringen, zu sagen, ich akzeptiere, dass das passieren kann. Und ich akzeptiere, dass ich in diese Situation kommen kann.
Wie sah für Sie der Alltag, wenn es sowas überhaupt gibt, im Feldlager dann aus, als Sie dann da waren?
Natürlich gibt es da einen Alltag. Es ist ja auch Militär und es ist eine deutsche Bürokratie und da gibt es ganz, ganz feste Abläufe an einem normalen Lagertag. Mein Wecker hat jeden Tag um 6:10 geklingelt. Dann bin ich aufgestanden, duschen, anziehen, Waffe ins Holster stecken. Das war natürlich schon mal der erste Moment des Tages, der anders ist als ein normaler Tag und der jeden Tag stattfand. Dann zum Frühstücken gehen. Dann haben wir uns alle ins Büro gehockt. Dann ging unser Stabsoffizier in die erste Lagerbesprechung im Stab und wir haben mit der Büroarbeit angefangen. So, und so gingen wir durch die Tage mit Mittagessen, Abendessen.
Also ganz normale Büroarbeit. Sie beschreiben ganz am Anfang Ihres Buches eine Situation, die dann doch irgendwie mit Gefahr zu tun hatte. Und zwar waren Sie mit einem Konvoi unterwegs. Beschreiben Sie uns das mal.
Ja, wir waren auf dem Rückweg von Talokan. Das sind rund 80 Kilometer östlich von Kunduz. Und waren schon fast wieder im Stadtgebiet von Kunduz. Also waren noch außerhalb. Und dann musste unser Konvoi anhalten. Ganz normale Verkehrssituation, irgendwas. Und ich war im letzten Fahrzeug, das war ein sogenannter Transportpanzer Fuchs, also so heißt der Typ, der Fahrzeugtyp. Und als der Konvoi wieder losfuhr, kriegten wir das Fahrzeug nicht an. Beziehungsweise es startete, aber wenn man den Gang einlegte, wirkte der Motor ab. Und der Fahrer wusste sich da auch keinen Rat und wir konnten eben nicht weg, wir konnten nicht fahren. Dann musste der ganze Konvoi wieder stehen bleiben. Und ich hatte eben in diesem 280-Kilometer-Konvoi, von dem ich vorhin kurz erzählt habe, da hatte der Hauptmann, der den geführt hat, am Ende, am nächsten Tag, sagte der Masar-e-Sharif, naja, wer stehen bleibt, stirbt.
Das ist auch immer der Punkt in Kriegsfilmen, wo es gefährlich wird. Also stehen bleiben ist wirklich gefährlich, oder?
Das muss man ganz klar so sehen. Bewegung ist Schutz, Geschwindigkeit ist Schutz. Ein bewegliches Ziel ist schwerer zu treffen als ein stehendes Ziel. So, das ist einfach mal so. Und wenn Sie dann mit so einem Fahrzeug in Afghanistan stehen und es war nun auch so links und rechts, das Gelände war sehr unübersichtlich für uns und es war günstig. Also das wissen Sie dann als Infanterist auch, gucken Sie sich an und sagen, klar, da kann man sich überall hinlegen mit einer Panzerfaust und wird nicht gesehen aus dem Fahrzeug heraus, bis es zu spät ist. Da ist nichts passiert. Es ist, wahrscheinlich war da auch gar niemand, aber es war eben, ich hatte eine Dreiviertelstunde Zeit, bis das Fahrzeug, das uns abschleppen konnte, das war ganz vorne im Konvoi, bis das hinten war und uns an den Haken nehmen konnte. Und dann saßen wir eben da drin und wir konnten nichts machen. Das Fahrzeug konnte nicht fahren. Und es gab auch keine Klimaanlage mehr. Wir hatten dann mal so lustig 55 Grad in dem Fahrzeug drin und da wären wir ausgeliefert gewesen. Und ich habe in dieser Dreiviertelstunde auch immer wieder darüber nachgedacht, muss ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, die Kameraden, mit denen ich drin saß, das waren alles Panzergrenadiere und Fallschirmjäger, die waren total entspannt. Also die hatten, glaube ich, keiner hat auch nur einen Gedanken dran verschwendet, dass da irgendwas jetzt passieren könnte.
Die waren nicht nur äußerlich entspannt, sondern Sie glauben, die waren wirklich entspannt?
Die waren entspannt, ja.
Mussten die Sie denn irgendwie beruhigen oder so? Oder waren Sie äußerlich auch entspannt?
Ich war äußerlich auch entspannt, ja.
Letztes Jahr im Frühjahr, als Sie in Afghanistan waren, da ist ein Soldat des Kommandos Spezialkräfte gefallen. Was war das für eine Situation? Wie ist das passiert?
Also ich muss da natürlich einschränkend sagen, ich war nicht dabei und ich habe da auch keinen direkten Bericht dazu gesehen. Die Version, die ja auch so in der Presse gelandet ist, und ich vermute auch mal, dass das mehr oder weniger auch so sich abgespielt hat, das war auch das Bild, das wir dort an dem Abend bekamen, Stück für Stück, war so, dass es war eine Abordnung des Kommandos Spezialkräfte aus Kunduz, die in einer sogenannten Forward Operation Base in Kilagai, das ist so 80 Kilometer südlich von Kunduz, in der Nähe von OP North stationiert waren, um dort afghanische Spezialkräfte auszubilden. Also die hatten eigentlich auch einen ganz normalen Ausbildungsauftrag dort. Und diese Trainees von der Abordnung sind am späten Nachmittag im Raum Baglan in einen Hinterhalt geraten und haben dann ihre Ausbilder zu Hilfe gerufen, per Handy. Und dann wurde entschieden, dass die, ich glaube, 17 Mann dorthin entsenden, um denen zu helfen. Und die sind dann dort in eine sehr unübersichtliche Gefechtssituation geraten. Das ging dann wohl ein bisschen hin und her. Das Kommando Spezialkräfte hat wohl einen Luftschlag angefordert, weil die Situation als zu unübersichtlich beurteilt haben und haben dann nach dem Luftschlag ein sogenanntes Battle Damage Assessment angefangen. Das ist ganz normales Vorgehensweise, dass man eben nach sowas dann am Ort des Angriffs dann auch nachschaut, was ist denn jetzt überhaupt da passiert und was hat das für Auswirkungen gehabt, um das zu dokumentieren und halt auch um sicherzustellen, dass das jetzt sicher ist dort. Und im Zuge dieses Battle Damage Assessments sind die offensichtlich durch Überlebende dort, also von den Taliban, das waren aller Wahrscheinlichkeit nach Taliban, unter Feuer genommen worden. Und der KSK-Mann war eben ganz vorne und hat sofort einen Treffer bekommen und war auch tot gleich.
Wie sieht das aus, wenn ein gefallener Kamerad ins Feldlager zurückkommt? Wissen dann die Soldaten vor Ort schon, der wird gleich kommen, weil das über Funk angekündigt wird? Oder wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
In dem Fall war das relativ schnell bekannt, weil an dem Abend ein Fest war im Lummerland. Es war, ich weiß schon gar nicht mehr, das war irgendwie so ein Bergfest, Hälfte des Kontingents. Und das musste abgebrochen werden, weil das natürlich ganz klar, wenn wir einen Gefallenen haben, dann können wir nicht feiern. Und deswegen hat einer der Kommandeure das auch bekannt gegeben, dass wir einen Gefallenen haben, um eben zu begründen, warum er die Festivität abbricht. Insofern war das an dem Tag mal sofort bekannt. Dann wäre es natürlich spätestens am nächsten Tag, wäre es im ganzen Feldlager bekannt geworden. Das wird dann ganz normal im Tagesbefehl auch bekannt gegeben und das müssen alle wissen. Das Vorgehen ist intern so, dass natürlich die Operationszentrale in Funkverbindung ist mit Truppen, die draußen sind und deswegen auch die Meldung bekommen. Es wird ja auch der Rettungshubschrauber angefordert oder die Rettungshubschrauber sind angefordert worden. Die melden das sofort weiter ans Einsatzführungskommando und auch die Pressestelle muss sofort Bescheid wissen, weil es ist ein sehr wichtiger Punkt der Bundeswehr, extrem wichtig, dass die Angehörigen benachrichtigt sind, bevor irgendetwas an die Öffentlichkeit gerät. Weil es vor Jahren mal hin und wieder die Situation gab, dass da die Kommunikationswege zu lang waren und dann Angehörige sozusagen von Journalisten aufgeschreckt worden sind mit der Nachricht, dass jemand aus ihrer Familie gefallen ist. Und das darf natürlich unter keinen Umständen passieren. Und das ist eigentlich so das Erste, was anläuft. Diese Kommunikation, dass man den Kontakt mit den Angehörigen sucht, damit die informiert werden können.
Wie wird das konkret gemacht? Werden die vom Feldlager aus informiert oder?
Nein. Das wird immer persönlich gemacht. Also es ist so, das war für mich zum Beispiel auch gut, das zu wissen vor dem Einsatz, dass ich meiner Frau sagen konnte, egal was du in den Nachrichten hörst, egal was du in der Zeitung liest, egal was kommt, wenn mir was passiert ist, weißt du es schon. Zu 100%. Dann kommt jemand aus der Nähe des Wohnortes, ein Offizier und in der Regel ein Geistlicher, wer verfügbar ist, oder ein Truppenpsychologe, die kommen zu zweit und suchen die Familie selbst auf und überbringen die Botschaft persönlich. Das wird auch nicht per Telefon
für
oder
uns
sonst wie.
Hier in Deutschland sind die Toten der Bundeswehr im Afghanistan-Einsatz, naja, so eine Notiz in der Tagesschau oder sowas. Wie trauern die Kollegen im Feldlager? Die Kameraden?
Die Kameraden, ja, das ist man fühlt sich natürlich durch die Kameradschaft verbunden. Also auch wenn es jetzt in dem Fall gerade weil der Kamerad zu den Spezialkräften gehörte und die haben einen eigenen Bereich im Feldlager Kunduz gehabt. Also da hatte man jetzt nicht unbedingt ein Gesicht dazu. Nur sehr wenige von uns hatten dienstlich tatsächlich direkt mit dem Kommando Spezialkräften zu tun und kannten dann auch Gesichter dazu. Die meisten haben jetzt kein Bild gehabt, aber man fühlt sich fraglos durch dieselbe Uniform, durch das gemeinsame im Einsatz sein tief verbunden. Das ist für jeden schon so, wie ein Freund geht. Ein Freund ist gestorben. Das erschüttert einen, es nimmt einen mit. Und die Trauer ist ein Teil des Trauerrituals, sind natürlich diese Ehrenwachen, die wir auch gestellt haben, 3 Tage lang. Das dient natürlich der Ehrung des Toten und es ist ein militärisches Ritual, aber es dient auch für die Leute, die das machen, sicherlich auch der Bewältigung und dem sich stellen dieser Trauer.
Wie sieht so eine Ehrenwache aus?
Da stehen zwei Posten in einem umgrenzten Bezirk in der Nähe des Containers, in dem der Leichnam aufgebahrt wird. Es ist ein Kondolenzbuch da und man steht dort eine halbe Stunde. Also wir haben das aufgrund der Temperaturen, wurden die Stehzeiten für die einzelnen Posten auf eine halbe Stunde begrenzt. Steht dann eine halbe Stunde im Hab 8, regungslos als Wache.
Und das haben Sie auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht, ja.
Sie waren 3,5 Monate in Afghanistan. Wussten Ihre Kameraden, dass Sie da sind, um darüber zu schreiben?
Ja, das war mir auch wichtig. Also, dass die Leute auch wissen, wenn sie mit mir sprechen, kann es sein, dass da vielleicht ein Dialog, auch wenn ich niemals ihren Namen nennen würde, vielleicht irgendwie in der Erzählung auftaucht, weil es ein spannendes Gespräch war. Und da sollte jeder auch jederzeit die Chance haben zu sagen, ich möchte das, aber ich möchte nicht, dass du darüber schreibst.
Herr Weber, was haben diese 3,5 Monate mit Ihnen gemacht?
Die haben mir unglaublich viel mitgegeben. Die haben meinen Horizont enorm erweitert. Die haben mir eine tief sitzende Dankbarkeit dafür gegeben, wie gut es uns hier geht. Und die haben mir gegeben, dass ich mich tagtäglich am Riemen reiße, wenn ich über irgendeine Kleinigkeit mich beschweren möchte, zu sagen, hör auf, halt sofort den Mund, sag den Satz gar nicht, denk ihn noch nicht mal. Sei einfach nur froh und dankbar, dass es dir so gut geht. Und hat mir auch mitgegeben, dass wir eine Verpflichtung haben, dass uns kein Ort der Welt egal sein kann. Was ich denke, um nochmal vorhin auf den Punkt zurückzukommen, weil Sie fragten, wie Soldaten gedenken, das ist zum Beispiel etwas, was den Soldaten wirklich sehr auf der Seele liegt, dass sie wirklich das Gefühl haben, dass ihre Toten, ich sag jetzt mal ihre Toten, vergessen werden. Also das war zum Beispiel, als am 2. April hat sich zum vierten Mal gejährt das Gefecht vom Karfreitag in 2010 in Isakehl, wo innerhalb weniger Stunden 3 deutsche Fallschirmjäger gefallen sind aus Seedorf, was also eins der dramatischsten und schrecklichsten Gefechte war, in dem deutsche Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg drinsteckten. Und das hat in der Öffentlichkeit überhaupt gar keinen Widerhall gefunden. Das hat die Soldaten unheimlich betroffen gemacht, weil im Einsatz sehen sie, die haben alle so schwarze Metallarmbänder mit den Namen dieser 3 Soldaten, tragen die dort. Tragen die auch zu Hause, weil das denen ganz wichtig ist.
Wie geht es für Sie persönlich weiter mit der Bundeswehr?
Da mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause, weil ich dieses Jahr noch 2 Romane schreiben darf und einfach keine Zeit habe, um
2 in einem Jahr, das ist aber auch ordentliches Pensum, was Sie dann zu leisten haben.
Ja, aber es ist ja eine schöne Arbeit, ich mache das gerne. Ich bin froh, dass ich das machen darf. Ich bin froh, dass das geht. Das kommt noch dieses Jahr und da habe ich einfach keine Zeit, um richtig zu üben. Aber ich hatte gestern tatsächlich nochmal einen kurzen Auftritt in Uniform, weil es war Zeit für eine Beförderung. Und dafür bin ich für einen Tag in meiner Gebirgsjägerkaserne in Reichenhall gefahren und bin Oberfeldwebel geworden.
Herzlichen Glückwunsch. Was sagt man da?
Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Alles Gute im neuen Dienstgrad und viel Soldatenglück.
So,
langer Satz.
Das wünsche ich Ihnen. Dankeschön, Gregor Weber, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Müller.
Krieg ist nur vorne scheiße, hinten geht, so heißt das Buch von Gregor Weber. Erschienen ist es bei Drömer. Die nächste Soldatengeschichte hier in der 100 hat mit der Jamaika-Flagge zu tun. Und ausgegraben bzw. gefunden hat sie Martina Schulte. Die hat nämlich gemeinsam mit Christian Schmidt ein Rechercheprojekt gemacht. Deutschland in Kleinanzeigen. Sie haben sich die Geschichten hinter Kleinanzeigen aus ganz Deutschland angeschaut. Haben Menschen besucht, die irgendwas in der Zeitung oder im Netz inseriert haben. Martina hat mir, bevor wir uns die Geschichte anhören, erzählt, wie sie auf die Anzeige mit der Jamaika-Flagge gestoßen sind.
Ja, das war im Endeffekt Zufall, weil wir wussten oft gar nicht, was uns jetzt irgendwie bei der Recherche zu so einer Anzeige erwarten würde. Und damals war es halt so, ich war ohnehin in diesem kleinen Ort in der Pfalz und ich hatte einfach mal geguckt, wer da was zu verkaufen hat. Und Jacqueline und ihre Mutter, die Protagonisten dieser Geschichte, die wir gleich hören, die hatten einfach verschiedene Anzeigen bei Kaleido geschaltet. Alte Porzellanpuppen, Comics, Bücher, fast 30 verschiedene Sachen, die ziemlich typisch sind für das, was viele Leute so im Keller oder auf dem Dachboden rumfliegen haben und was sie nicht mehr brauchen. Und da war eben auch eine Jamaika-Flagge dabei und der Text der eigentlichen Anzeige, der war relativ simpel. Das hieß einfach nur, Jamaika-Flagge zu verkaufen, 2 Euro. Und dann eben noch ein Foto der Flagge dazu.
Wie kommst du denn darauf, dass hinter diesem Foto und hinter dieser Anzeige dann was Spannendes steckt?
Ja, ehrlich gesagt hat mich jetzt gar nicht die Flagge angesprochen. Ich dachte eigentlich eher, bei so vielen Gegenständen, da ist bestimmt irgendwas dabei, hinter dem irgendwie eine spannende Geschichte stecken könnte. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass Jacquelines Mutter, also Frau H., dass die erstmal damit einverstanden war, dass ich da vorbeikomme. Und dann habe ich da eben geklingelt. Und da wusste ich noch gar nicht, also dass ich wenig später nicht nur eine Geschichte von der alten Wehrmachtsuniform im Keller hören würde, sondern eben auch die Geschichte hinter dieser Jamaika-Flagge, die eben Jacqueline gehört, der Tochter von Frau H. Und falls du dich jetzt übrigens wunderst, warum ich immer H. sage und so, die hatten mich halt eben gebeten, dass ich das anonymisiere.
Die Geschichte von Jacqueline, die sie dir dann erzählt hat und die Mutter auch, die führt eben über diese Jamaika-Flagge, über eine Waldorfschule bis in Kosovo, nach Afghanistan und dann zur Deutschland-Flagge. Es ist eine sehr, sehr deutsche Geschichte, ne?
Ja, sehr deutsch. Ein sehr deutscher Keller.
Jacqueline und ihre Mutter missten den Keller aus.
Oh, Videokamera, noch ein altes Foto. Oh, diese da vom alten Holz, vom Herd sind die, die haben wir nur noch nicht reingesetzt.
Was man da braucht, muss weg.
Ein Wasserschiff. Auch noch ein uralter Klobus. Auch. Ja, die Länder drauf, die gibt's nicht mehr.
Die alte Porzellanpuppe und die Wehrmachtsuniform vom Großonkel sind schon verkauft.
Ich hatte auch so mal eine alte Uniform vom Zweiten Weltkrieg. Die war ja noch tiptop in Ordnung, ne? Mit alle Wappe und was da so drauf, mit Abzeichen und so.
Bei der nächsten eBay-Aktion soll auch ein Teil der Flaggenkollektion verschwinden. Frau H.'s Südstaaten-Fahne aus alten Rockabilly-Zeiten und Jacquelines Jamaika-Flagge.
Ah, da hinten. Ah, da liege auf die Flagge. Eine liegt da jetzt. Wo ist denn die andere? Ah, die ist furchtbar. Ah, die liegt dann auch da.
Jamaika-Flagge zu verkaufen. 2 Euro. eBay Hemsbach.
Es gab mal eine Zeit, da stand Jacqueline auf Bob Marley.
Die hatte, glaube ich, jeder. Also jeder in meiner Klasse hat eine Zeit lang Bob Marley gehört, aber es hat auch
vielleicht
was
Weinheim,
mit Waldorfschule zu tun.
In Weinheim,
also du warst auf einer Waldorfschule.
Ich war in aller
und das war da eh ein No-Go bei den Lehrern.
Ja.
Ich fand den Mann toll, seine
Bob
Geschichte.
Marley.
Ja, deswegen.
Heute, mit 22, denkt Jacqueline, da weiß sie...
Jetzt weiß ich, dass... Da hat er eigentlich nichts Großartiges gemacht außer Musik. Mhm. Hat er jetzt nicht die Welt verbessert. Ah ja, ja. Mit Kiffen und Musik macht man die Welt nicht besser. Muss man schon was dafür tun.
Und genau das hat Jacqueline sich vorgenommen. Für 8 Jahre hat sie sich bei der Bundeswehr verpflichtet. Sie will nach Afghanistan oder in den Kosovo. So wie ihr älterer Bruder Christian. Am Anfang haben sich die Haas große Sorgen um ihn gemacht.
Hat er gesagt, er kann ich auf der Straße verunglücken, wenn was passiert. Also nicht unbedingt jetzt in Afghanistan, weil der sitzt halt auf dem Büro. Er hat jetzt noch einen sicheren Job in Afghanistan, aber er muss ja auch da nicht raus ins Gebirge da.
Und wenn ich dort bin, dann habe ich die Möglichkeit, dort das Land besser zu machen. Die machen ja auch Aufbauhilfen bei der Bundeswehr, die schießen da ja nicht nur rum.
Nee, machen die ja auch nicht bei uns. Die sind ja eher zu dem Landesaufbau dort.
So ist das im Kosovo momentan. Die sind da nur noch da und passen auf, dass sich die ganzen Leute in Kosovo lieb haben. Und wenn was ist, gehen sie dazwischen und sagen, nein, mach das nicht und dann ist es wieder in Ordnung. Und dann gucken, dass alle in die Schule gehen, ihre Arbeit machen und so.
Und das erscheint dir sinnvoller als jetzt.
Ja, da irgendjemanden anzubinden, der eh nichts bewegt hat. Und als Zahnarzthelferin tue ich auch nicht großartig Leben retten.
Gleich hin! Mach! Links! 2, 3, 4! Rechnen! Mach!
Heute ist halt das. Es gibt halt auch junge Menschen, die dann irgendwie denken, wir müssen was für Deutschland machen. Also ich meine, mir wäre es lieber, sie würde hier bleiben, aber jetzt ist es halt so. Ja. Nächsten Monat, ne?
Ja.
Ist er dann da.
Dass es bei der Bundeswehr auch ums Töten geht, ist Jacqueline und ihrer Mutter klar.
Klar müssen die jetzt schießen, weil ja jetzt, das ist ja jetzt so gefährlich geworden.
Aber als Jacqueline bei der Grundausbildung zum ersten Mal schießen soll, spielen ihre Nerven verrückt.
Also das erste Mal eine tödliche Waffe in der Hand zu haben, war für mich schon also ungewohnt. Ich habe dann auch einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, habe dann angefangen zu weinen, weil ich einfach dann erstmal realisiert habe, was ich mit der Waffe jetzt anstellen könnte.
Auf den Einsatzstehenden Schützen, Einschuss, Einsatzfeuer, Feuer.
Und dann beim zweiten Durchgang, man gewöhnt sich dran, dann, wenn man weiß, wie man die Waffe zu halten hat, ist das dann auch in Ordnung. Das war dann so der erste Schock. Oh, ich kann mit dem Gegenstand, den ich jetzt in der Hand habe, die Leute, die um mich rumstehen, umbringen, wenn ich falsch damit umgehe. Und das war also schon ein kleiner Schock. Aber dann beim zweiten, dritten, vierten Anlauf wurde es dann immer besser.
Linke Halbgruppe, Mulverletztenmeldung.
15 Mul, 0 Verletzte.
Linke Halbgruppe, 12 Uhr, einfeindlicher Schütze in Stellung gegangen. Entfernung 50 Meter. Feuer.
Jacqueline gewöhnt sich an die Waffe, die Sprache, die Uniform und sie lernt, wie man einen Feind unter Druck setzt.
Richtig, also wir müssen als allererstes den Feind unter Druck setzen, indem wir auf ihn schießen, ja, damit er nämlich in seine Stellung gezwungen wird, denn wenn wir auf ihn schießen und er Angst hat und in seine Deckung sich zurückzieht, haben wir die Sekunden, die wir brauchen, weil er dann nämlich nicht schießen kann. Da muss nicht bloß ein Schuss kommen, da können auch zwei, drei, vier kommen. Ja, im Orts- und Häuserkampf kann da auch mal 10, 15 Patronen auf das Fenster oder wo auch immer kommen, wo der Heckenschütze ist, sodass wir die Zeit haben, uns eine geeignete Deckung zu suchen. Ja?
Und als Jacqueline am Ende der Grundausbildung zum feierlichen Gelöbnis antritt, ist sie stolz auf dieses große Ganze, dessen Teil sie geworden ist.
Ich gelobe.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Treu zu dienen. Und das Recht. Und die Freiheit des deutschen Volkes.
Tapfer zu verteidigen.
Und auch Mutter, Oma und zwei Tanten zeigen sich ergriffen, als Jacqueline den Eid auf die Deutschlandfahne ablegt.
Ach gut, also allerhand, Kind. Denkt man noch an früher, an die Soldaten, wie es da war. Kommt dann alles so in den Sinn. Ne? Es kommt dann alles so.
Weihemann auch?
Ja, aber nur beim RAD ab 16. Da war, wann ist er zurückgekommen? 19 Jahre ist er dann zurückgekommen. Also der Bruder zu unserer Mutter war Oberstleutnant. Aber das ganz zuletzt ist er in Wien erschossen worden, weil er nicht mehr weiter gekämpft hat. War ein guter Offizier, ja.
Verkaufe Jamaika-Flagge, gehe zum Bund. Der unbekannte Soldat. Vier Soldatengeschichten gab es heute in der 100. Danke an Dörte Fiedler, die mit dem Veteran Martin Jäger gesprochen hat. Danke an Nail Al-Saidi, der uns den Fall Andrew Shepard erzählt hat. An Gregor Weber, Tatortkommissar, der zum Soldaten in Afghanistan wurde. Und Martina Schulte, die durch eine Kleinanzeige auf eine Soldatengeschichte gestoßen ist. Danke an Nora Hespers aus der Online-Redaktion, Lena Lotte Stark und Wolfgang Schiller für die Redaktion der Sendung. Gleich gibt es hier eine Stunde Liebe mit Judith Ebert. Wir hören eine Wiederholung vom 28. Februar. Euch noch ein schönes Wochenende. Egal ob in Braunschweig, München, Bad Honnef, Afghanistan oder am Horn von Afrika. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen. 100.
Ich bin derjenige, der diese Dinger in die Luft bringt, weil ich die Maschinen flugbereit mache. Sie töten Menschen. Nicht nur Feinde, sondern auch unschuldige Menschen.
Den Deserteur Andre Shepard, den habe ich schon vor 5 Jahren interviewt. Ich fand den Fall damals total kurios, auch ein bisschen naiv und sehr, sehr mutig. Und ich habe das Material, was ich damals aufgenommen habe, 5 Jahre lang noch gar nicht irgendwie ausgewertet, weil ich gedacht habe, ich müsste warten, bis irgendein Bescheid kommt. Aber irgendeinen endgültigen Entscheid hat es all die Zeit nicht gegeben, sondern das Ding liegt immer noch auf den Tischen der Gerichte und wird auch noch eine Zeit lang weitergehen. Zumindest bin ich froh, dass ich jetzt die Geschichte zum ersten Mal erzählt habe mit dem Material von vor 5 Jahren.
Ah ja, mit Kiffen und Musik macht man die Welt nicht besser. Muss man schon was dafür tun.
Dieser Satz mit Musik und Kiffen, dass man die Welt nicht verändern kann, der hat halt bei vielen Leuten so ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Also es gab ganz viele Leute, die sich kaputt gelacht haben. Die halt gedacht haben so, ja genau, die hat recht, diese ganze Musik und Literatur und so, das bringt halt alles nichts und man muss da halt auch wirklich was machen. Und es gab auch ganz viele Leute, die das schrecklich fanden, die gesagt haben, wie kann die das sagen und jetzt geht die auch noch in Krieg und so. Ich fand das sehr interessant, also dass es sehr unterschiedlich aufgenommen worden ist von Leuten.
Am Ende gab es dann noch so eine kleine bezeichnende Szene. Wir sind da so durch die Siedlung gelaufen und Jäger grüßt nach links und rechts die Omis, alles Veteranenwitwen. Und dann hört man plötzlich so ein brummiges Hubschraubergeräusch. Und der kommentiert es dann sofort.
Das ist Frau Merkel. Ja, das ist ein Puma, ist das ein Super Puma, Hubschrauber von der Bundespolizei, der gepolsterte. Hört man sofort am Geräusch. Ja. Erfahrung. Glauben Sie mir das.
Wir haben dann noch eine Weile in den Himmel gestarrt, aber er hat sich dann nicht gezeigt.
Gleich, kommt gleich.
Frau Merkel im Super Puma.
Der ist ziemlich weit oben. Ziemlich weit oben.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.